Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Jesus, ich danke dir für den Sonntag, für diesen wunderschönen Sonntagmorgen. Ich danke dir, dass der Sonntag immer wieder ein Tag ist, wo wir zu dir kommen können, uns Zeit nehmen können. Und ein Tag ist, an dem du uns ganz besonders begegnen willst. Und ich bitte dich, dass du das jetzt tust, dass du uns im Innersten berührst, zu uns sprichst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Sei wie Bill heißt unsere Predigtreihe. Genau. Und den Bill, den seht ihr hier oben links von mir auf der Präsi. Also ein einfaches Strichmännchen, das zu einer recht bekannten Internetfigur geworden ist. Die Idee war, den Usern von sozialen Netzwerken, ich glaube vor allem Facebook, in kurzen Sprüchen zu sagen, wie sie sich im Netz zu verhalten haben oder eben nicht verhalten sollen. Mittlerweile wurde Bill schon 1000 Mal kopiert und ich habe mal nachgeschaut, es gibt auch weibliche Bills, die heißen dann Bella oder so. Und es gibt auch alle möglichen schrägen Bill-Sprüche. Und auch wir haben Bill für unsere Predigtreihe geklaut, aber unser Bill ist ein bisschen anders. Der hat hier dieses rote Herz bei sich und er will uns was darüber sagen, wie man sich als Christ verhält. Im echten Leben und vielleicht auch im Netz. Bill steigert sich nicht rein. Also das Wort reinsteigern, da muss ich sofort an meine Kindergartenzeit denken. Ich war ungefähr 3 Jahre alt und dann war es ein paar Wochen vor Weihnachten und der Nikolaus, ich glaube in Bayern heißt er nur so, der Weihnachtsmann, auch immer, der kam in den Kindergarten und der Kindergartenraum war gequetscht, voll Eltern und Kinder und es war kein Durchkommen mehr, ne? Alle waren ganz gespannt auf den Nikolaus und haben sich gefreut. Nur ein kleines Mädchen nicht, das saß ganz in der hintersten Ecke des Raumes unter einem von diesen Kindergartentischen gekauert, voller Angst und Panik vor diesem Nikolaus. Vielleicht dachte sie, ja, der will mich bestimmt in seinen Sack stecken, weil ich so böse war. Und irgendwann, der Nikolaus fing halt eben an mit seinen netten Sprüchen, hatte sich das kleine Mädchen so reingesteigert in ihre Angst und ihre Panik, dass sie unter den Tisch kotzte. Und das fand die Kindergärtnerin nicht so toll. Das kleine Mädchen war ich und meine Kindergärtnerin, die ist auch in meiner Heimatgemeinde, die erzählt mir diese Geschichte immer noch sehr gerne. Ja. Also reinsteigern. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du dich schon mal in irgendwas so richtig reingesteigert hast. Vielleicht kennst du das von letzter Woche, von dem Spiel von Deutschland gegen Italien. Also ich fand es schwer, da nicht total mitgerissen zu werden. Also wer von diesem Spiel kalt gelassen wurde, ich weiß nicht, ob der Emotionen hat. Ich konnte am Ende gar nicht mehr hinschauen. Ich hatte Herzrasen. Wir Menschen können das eigentlich ganz gut, uns in etwas reinsteigern, uns von etwas mitreißen lassen. Wir können uns zum Beispiel reinsteigern, vielleicht sogar vor allem wir Frauen, ich weiß nicht, in Albernheit und Lachen. Kennt ihr das, wenn man fängt an, über irgendwas zu lachen und dann kann man gar nicht mehr aufhören und irgendwann tut einem der Bauch weh? Das ist eine gute Sache, muss man ab und zu mal haben. Wir können uns aber auch hineinsteigern in ganz gegenteilige Gefühle und Gedanken. Zum Beispiel in Trauer, so dass wir am Ende nur noch die Welt schwarz sehen, keine Hoffnung mehr haben. Oder wir können uns in einem Streit hineinsteigern, in Wut und den Gedanken, dass wir Recht haben. Ich habe mich vor ein paar Wochen mit meiner Schwester gestritten, einen Tag vor ihrer Hochzeit. Sie kam zu mir und hat was zu mir gesagt, was mich total wütend gemacht hat und verletzt hat in dem Moment. Ich bin erstmal weggegangen und habe mich so ausreagiert, wie Frauen das machen, sie weinen meistens, und habe meine Gedanken sortiert. Und dann habe ich gemerkt, es kommt immer wieder ein und derselbe Gedanke: Boah, meine Schwester hasst mich, die hasst mich eigentlich. Und ich habe gemerkt, oh, ich stehe jetzt in der Gefahr, mich an dem Gedanken festzuhängen. Und wenn ich mich jetzt da weiter reinsteige, dann ist das ganz schwierig, dass wir uns heute noch versöhnen, dass wir aufeinander zugehen können. Und habe gesagt, nee, stopp, das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt nicht daran glauben, dass meine Schwester mich hasst. Und wir haben uns an dem Tag noch versöhnt. Deswegen darf ich das auch erzählen. Was ich damit deutlich machen will, ist, dass wir uns hineinstellen können in positiver Weise, ja, in tolle Gefühle, in was Schönes und in negativer Weise. Aber das ist meistens eher reinsteigern, ja, das assoziieren wir ja schon mit etwas Negativem. Und was da eigentlich passiert, ist, dass ein einziger Gedanke total absolut wird. Vielleicht kennt ihr diesen kleinen Gesellen hier. Das ist der Scrat von Ice Age. Da kommt jetzt, glaube ich, der 100. Teil gerade ins Kino. Was ist wohl der einzige Gedanke dieser Kreatur? Ich will diese Nuss. Außer diesem Gedanken gibt es nichts mehr auf der Welt. Ja? Tunnelblick, Scheuklappen auf und hinterher der Nuss. Ich will diese Nuss. Meine Schwester hasst mich. Es gibt noch viele Beispiele. Ich sage mal ein paar. Vielleicht kommt einer von denen euch bekannt vor. Keiner mag mich. Ich bin zu dick. Ich muss es allen beweisen. Die Welt ist schlecht. Es gibt viele Beispiele. In welchen Gedanken kannst du dich so richtig hineinsteigern? Welcher Gedanke kann bei dir so ein Gewicht bekommen, dass er dich in sowas wie eine Abwärtsspirale führt? Vielleicht fällt dir sofort was ein, vielleicht auch nicht. Am Ende der Predigt wirst du noch mal Zeit haben, ein bisschen darüber nachzudenken. Wozu führt es, wenn wir uns hineinsteigern? Also erstmal ist es für uns persönlich nicht schön. Also weiß man, dass mit negativen Gedanken auch negative Emotionen verbunden sind. Und die tun sich so gegenseitig hochschaukeln, verstärken sich gegenseitig und es kommt zu dieser Abwärtsspirale, von der ich gerade geredet habe. Und am Ende ist ziemlich sicher, dass man sich ziemlich scheiße fühlt. Aber diese Dynamik, die das Reinsteigern hat, die betrifft nicht nur uns selbst, sondern auch das Zwischenmenschliche. Das leidet darunter. Ihr kennt alle dieses Spiel zwischen Mann und Frau. Die Frau steht vor dem Kleiderschrank, zieht irgendwas an und sagt, Schatz, ich weiß nicht, was ich heute anziehen soll. Wie sehe ich denn aus in diesem Kleid? Und er schaut so und sagt, ja, sieht ganz okay aus, sitzt vielleicht ein bisschen eng. Ja, wie geht's weiter? Also die Frau ist ziemlich schnell der Überzeugung, dass der Mann sie fett findet und er ist genervt, dass sie ihm etwas in den Mund gelegt hat, was er nicht gesagt hat und es kommt zum Streit. Aber warum? Weil sie den Gedanken, ich bin fett, wahrscheinlich schon vorher hatte oder jedenfalls den Zweifel an sich und hat sich nun hineingesteigert in die Vorstellung, dass ihr Mann genau dieses Befürchtung bestätigt, ja. Und da kann ihr Mann noch so sehr erklären, dass er sich lediglich über den Sitz des Kleides geäußert hat und sie gar nicht fett findet, dann ist schon alles verloren. Jetzt kommt noch so ein kleiner Clip. Es gibt so einen Film, Der Gott des Gemetzels. Und da gibt es viele Beispiele von solchen Gedanken, wo man sich reinstellen kann. Ich habe nur den Trailer für euch, aber es lohnt sich, diesen Film anzuschauen. Das ist echt ziemlich gut. Clip ab.
Mhm. Nach einem Streit schlug der 11-jährige Zachary Cowan bewaffnet mit einem Stock.
Bewaffnet?
Oh Michael, was sagen wir? Ausgestattet mit einem Stock, okay?
Ausgestattet, ja.
Ausgestattet. Die sind nett, oder?
Nettes Paar.
Sehr nett.
Ja, Walter.
Aber ihm ist klar, dass er seinen Klassenkameraden entstellt hat.
Mein Sohn hat ihren Sohn nicht entstellt.
Kleines Arschloch. Wie nennt er sie nochmal?
Doodle.
Ja, stimmt. Doodle.
Doodle.
Ja, ich nenne sie Doodle.
Entschuldigung. Ja?
Es reicht, Alan. Schluss mit dem Handy. Bleib bei der Sache. Gottverdammt nochmal.
Das Opfer und der Täter sind nicht dasselbe.
Ich bin froh, dass unser Sohn ihrem Sohn einen reingehauen hat. Und ich wisch mir den Arsch mit ihren Menschenrechten.
Wow. Ich glaube an den Gott des Gemetzels, dessen Gesetz seit Anbeginn der Zeiten unverändert regiert.
Ich habe keine Geduld für diesen gefühlsduseligen Schwachsinn. Ich bin ein total cholerischer Bastard.
Alan, tu doch was.
Alan, tu doch was.
Halt's Maul.
Nancy, spinnst du?
No. Scheiße!
Oh mein Gott.
Bravo! Das halte ich davon!
Ich könnte mich schon wieder übergeben.
Der reinste Albtraum.
Er muss aufpassen, sonst garantiere ich für nichts.
Was zum Teufel machen wir hier eigentlich?
Ich hoffe, das ist ein Witz.
Oh, nee. Noch zurück. Also es kann, wenn Leute sich hineinsteigern und so eine Dynamik entsteht, kann es zu einem Gemetzel, regelrechten Gemetzel kommen. Und das ist vielleicht ganz witzig, wenn man nicht selbst betroffen ist. Aus der Distanz kann man sich das ganz gut anschauen. Aber wenn wir da selber drinstecken, dann ist es ein ganz anderes Thema. Wenn wir uns in etwas hineinsteigern, dann kann das Beziehungen gefährden oder sogar zerstören im schlimmsten Fall. Und leider bleiben von solchen Dynamiken, sage ich es mal, christliche Gemeinden auch nicht verschont. Wir finden sogar in der Bibel einige Beispiele im Neuen Testament, wo Leute in Gemeinden sich in Dinge hineingesteigert haben und in Streit geraten sind. In dieser Predigtreihe geht es ja um ein Kapitel aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und dieser Brief ist quasi eine Reaktion auf mehrere Konfliktfälle in der Gemeinde, die unter anderem deswegen entstanden sind, weil Leute sich in ihre Sicht der Dinge hineingesteigert haben. Matze hat euch letzte Woche schon von dieser Gemeinde erzählt in Korinth. Die entstand in einer aufblühenden Hafenstadt und dort kamen viele unterschiedliche Leute zusammen, Arme und Reiche, Sklaven und Herren, Juden und Griechen und Leute aus allen möglichen anderen Ländern. Sowas wie ein antiker Melting Pot war Korinth. Aber Gott schenkte, dass in Korinth ganz viele Leute zum Glauben kamen und dass durch Paulus Missionstätigkeit eine Gemeinde entstand. Und diese Gemeinde, die Leute dort, die durften erleben, wie Gott durch den Heiligen Geist ganz viele krasse Sachen gemacht hat. Zum Beispiel gab es in der Gemeinde Zungenrede und Prophetie. Die unterschiedlichen Gruppen haben aber aufgrund ihrer Herkunft und ihrer Prägung ganz verschiedene Sichtweisen gehabt, wie man so als frische, geschlüpfte Christen miteinander umgeht und zusammenlebt. Sie haben die Dinge wie die Geistesgaben oder die Bedeutung von Personen unterschiedlich gewichtet. Und mit relativem Eifer haben sie ihre Position vertreten. Die einen sagten, ja, es muss mehr Zungenrede geben und die anderen, nein, mehr Prophetie. Oder die einen sagten, Paulus ist der Beste, der ist unser Gemeindegründer und was der sagt, ist das Richtige. Und die anderen, nee, Apollos ist der Beste und wer von Apollos getauft wurde, der hat's drauf, der hat hier was zu sagen. Stellt euch das mal vor, wenn hier Leute sagen würden, ich wurde aber von Christoph Schmitter getauft. Und die anderen, ich wurde von Matze Ehmann getauft. Das wär total seltsam, aber damals war das so bei denen. Bei uns sind es vielleicht andere Dinge. Viele in der korinthischen Gemeinde haben sich eben mit Eifer eingesetzt. Und Eifer für eine Sache ist ja erstmal nichts Schlechtes. Der Begriff Eifer assoziieren wir nicht unbedingt was mit was Negativem. Zum Beispiel finden Eltern, alle Eltern wissen es, finden es super, wenn Kinder eifrig ihre Hausaufgaben machen, was wahrscheinlich relativ selten vorkommt. Wir finden es toll, wenn sich jemand mit Feuereifer für eine gute Sache einsetzt. Und zum Beispiel heute Morgen, ich bin total dankbar dafür, für alle, die sich halt mit Eifer über diesen Gottesdienst einbringen, sind locker mal 20 Leute heute Morgen beschäftigt. Es gibt eigentlich nichts Besseres, wenn sich Leute für Gottes Sache und für das Evangelium mit Eifer einsetzen. Wir halten also fest, eifrig sein, Eifer haben ist generell nichts Schlechtes, aber es birgt eben eine Gefahr in sich. Eifer kann überhand nehmen, er kann sich selbstständig machen und dazu führen, dass wir uns in etwas hineinsteigen. Wir reden ja auch von dem Übereifer oder von der Eifersucht. Und von diesen negativen Formen von Eifer spricht Paulus in seinem Brief. Die spricht er deutlich an. Es sorgt Probleme, wenn Leute sich ereifern und für die ihrer Meinung nach richtige Lehre oder für die ihrer Meinung nach richtige Auslegung der Schrift oder für die ihrer Meinung nach wichtigsten Geistesgaben oder die geistlichste Leiterpersönlichkeit. Das war damals so und das ist auch heute noch so. Und kann im schlimmsten Fall sogar ganze Gemeinden kaputt machen. Und ich war schon in Gemeinden, wo das so war. Und es ist wirklich eine sehr, sehr traurige Sache, die tiefe Verletzungen hinterlässt. Damit das in Korinth nicht passiert, damit diese Gemeinde nicht kaputt geht, schreibt Paulus diesen leidenschaftlichen Brief. Es ist echt ein leidenschaftlicher Brief. Ihr müsst den Korintherbrief mal ein Stück durchlesen. Und Paulus macht es so, der behandelt die Konfliktpunkte in der Gemeinde ganz konkret einzeln und weist die Korinther bei jedem Punkt immer wieder darauf hin, warum sie eigentlich Gemeinde sind, was sie eigentlich zusammenschweißt, nämlich ihr Glaube an Jesus Christus. Und schließlich kommt Paulus zu dem Teil, den wir das Hohelied der Liebe nennen. Das ist in 1. Korinther 13. Und jetzt lese ich euch mal den ersten Teil vor von diesem Hohelied der Liebe. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann. Wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile und wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Paulus sagt in diesem ersten Teil den Korinthern, alles, was ihr Christen tut, alles, euer ganzes Verhalten, das braucht als Grundmotivation die Liebe. Sonst ist alles Tun und Machen nichts wert. Die Liebe ist das Allerhöchste, sie steht über allem. Die Liebe ist der Motor quasi eures Handelns, aber sie ist noch mehr. Die Liebe ist auch sowas wie ein Maßstab, ein oberstes Prinzip, an dem ihr Christen in Korinth euer Verhalten orientieren sollt. Aber wie verhält sich denn diese Liebe? Und dann macht Paulus eben weiter und zeigt, wie diese Liebe ist, wie sie sich konkret verhält. Die Verse 4 bis 7. Die Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie ereifert sich nicht. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie und allem hält sie stand. Wow. Wie geil ist diese Liebe denn? Kein Wunder, dass so ein Text ganz oft auf Hochzeiten zitiert wird. Das ist echt schöner Text. Ich finde aber das Schönste daran ist, sich bewusst zu machen, wenn man das mal liest, mit so einer Liebe sind wir geliebt. So wie es hier steht, wirst du geliebt von Gott. Er ist geduldig und freundlich mit dir. Er ereifert sich dir gegenüber nicht. Er bläht sich nicht auf. Er trägt dir nichts nach. Er erträgt alles und gibt die Hoffnung niemals auf. Niemals würde Gott so eine Liebe von uns fordern, ohne selbst bedingungslos seine Liebe zu geben und vorzumachen, wie das eigentlich geht. Gott hat uns in Jesus gezeigt, wie diese Liebe ist, was diese Liebe heißt. Jesus, der gekommen ist, uns zu retten, auf göttliche Autorität verzichtet hat und alles Unrecht für uns auf sich genommen hat. Der für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat uns mit der Liebe geliebt, die Paulus hier beschreibt. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe kennt keinen Übereifer und kein Hineinsteigern, wie ich es im ersten Teil der Predigt angesprochen habe. Sie ist nicht eifersüchtig oder neidisch. Sie stellt den anderen nicht nach. Die Liebe verfolgt nicht mit fanatischer Leidenschaft die eigenen Interessen. Die Liebe zerstört Gemeinschaft nicht, im Gegenteil, sie baut sie auf. Die Liebe verliert den anderen nicht aus den Augen. Sie begegnet auf Augenhöhe und achtet andere als wertvoll. Paulus sagt zu Recht, so eine Liebe brauchen wir. Wir brauchen sie für die Beziehung zu unserem Partner. Wir brauchen sie für unsere Freundschaften. Wir brauchen sie für unsere Arbeitskollegen. Und wir brauchen sie in der Gemeinde. Aber wie geht das? Wie können wir so einen hohen Anspruch, wie hier steht, leben? Ich glaube, es fängt wirklich mit dem Vertrauen darauf an, dass du ganz und gar geliebt bist mit unglaublicher Freundlichkeit und mit unendlicher Geduld. Das ist der Ausgangspunkt und da müssen wir immer wieder ansetzen, jeden Tag neu. Deine Werte, deine Weltanschauung, deine Ziele, deine Vorbilder, deine Begabungen. Es ist gut, dass du sie hast. Es ist gut, wenn du mit Eifer dabei bist. Deine Begeisterung, deine Leidenschaft für die Dinge, die dir wichtig sind, das ist toll. Und von da erst geht es darum, wie du diese Dinge anderen gegenüber auf den Tisch bringst. Die Art, wie du damit umgehst, mit dem, was dir wichtig ist, die Art ist genauso wichtig wie der Inhalt. Und ich meine damit auch die Art und Weise, wie du das, was anderen wichtig ist, aufnimmst. Und um das ein bisschen zu zeigen, mache ich jetzt mal ein Experiment und bitte den Daniel auf die Bühne. Oh, und ich brauche das Mikro, bitte. Ja, ihr könnt ruhig mal für den Daniel applaudieren. Ich müsste ihn ein bisschen überreden. So, Daniel, was ist dein liebster Fußballverein?
FC St. Pauli.
Yay. Yeah. Okay, ich sag FC
bin
Bayern.
Weiß, was? Wirklich? Ja.
Oh, nee. Also, weil ich keine Ahnung von Fußball habe.
Ach so, na dann.
Also, wir machen jetzt Folgendes dreimal. Du sagst, dein Verein ist der Beste, ja, FC St. Pauli, und ich sag FC Bayern ist der Beste. Wir machen es aber auf unterschiedliche Art und Weise und ich frage dich jedes Mal danach eine Frage. Genau. Also, ich fange mal an, ja? FC Bayern ist der absolut beste Verein.
Nein, FC St. Pauli.
Okay, jetzt musst du auf die Klinge gehen. FC Bayern ist ja wohl der absolut beste Fußballverein.
Nein, FC St. Pauli.
Erhebe dich. Der FC Bayern ist der absolut beste Verein.
Ach nein, FC St. Pauli.
Okay, wie hast du dich denn beim ersten Mal gefühlt, als du es zum ersten Mal gesagt hast?
Besser.
Und beim zweiten Mal?
Schlechter.
Und beim dritten Mal?
Auf Augenhöhe.
Dankeschön. Also. Der Daniel kennt es, das ist so ein bisschen hier so therapeutisch angehaucht. Wir hatten das im Studium auch. Aber ich fand es total wertvoll für mich. Wir hatten ja immer diesen Spruch, ich bin okay, du bist okay. Als Studenten haben wir uns da manchmal drüber lustig gemacht und dann irgendwie, sobald jemand anfing zu diskutieren, sofort, hey, ich bin okay, du bist okay. Aber eigentlich steckt da alles drin. Ich bin geliebt, du bist geliebt und jetzt lass uns reden. Die Liebe eifert nicht. Ein Mensch, der liebt, der begibt sich selbst als ganze Person mit seinen Gaben und seinen Werten und Ansichten zu anderen auf Augenhöhe. Manchmal heißt das, dass wir uns nicht klein machen. Und manchmal heißt das, dass wir uns nicht groß machen. Wenn wir eifern, dann ist das Problem oft, dass wir uns selbst und unsere Meinung, unser Können schnell über andere stellen. Ich habe recht, FC Bayern. Und bei der Eifersucht, glaube ich, ist genau das Gegenteil der Fall. Also bei der Eifersucht, das ist nur ganz speziell, erhöhen wir einen anderen Menschen und sagen, boah, das ist so geil, was der kann, das will ich auch. Und dann hassen wir den anderen dafür, dass er über uns steht, auf dem Podest, das wir ihm selbst gebaut haben. Manchmal heißt es, sich klein zu machen und manchmal heißt es, sich groß zu machen, um sich auf Augenhöhe zu begeben. Die Liebe eifert nicht. Sie nimmt den anderen auf Augenhöhe wahr und bleibt besonnen und steigert sich nicht rein. Auf diese Liebe ist auch unsere Gemeinde gebaut, die City Church. Und mal ehrlich, könnten wir ohne diese Liebe, wenn die nicht schon längst bei uns wäre, mit unseren unterschiedlichen Ansichten sonst überhaupt Kirche sein? Ich glaube nicht. Und es ist auch wahr, wenn wir uns mit dieser Liebe begegnen, ohne uns reinzusteigern auf Augenhöhe, dann bedeutet es auch manchmal für unsere Entscheidungen, dass wir etwas langsamer vorankommen und es länger dauert. Weil es nämlich Zeit braucht, einander zuzuhören und wahrzunehmen. Weil es Geduld und Freundlichkeit erfordert. Aber diese Liebe, von der der Korintherbrief spricht, die Liebe, die sich nicht reinsteigert, ist keine Liebe, die uns lähmt, sondern eine Liebe, die uns voranbringt. Diese Liebe ist alles, was zählt. Alles vergeht, doch sie bleibt bestehen. Wie sieht das denn bei dir aus? An welcher Stelle brauchst du diese Liebe? An welcher Stelle musst du sie vielleicht nochmal neu für dich in Anspruch nehmen, dir bewusst machen, wie wertvoll du bist und wie krass Gott dich liebt? Und an welcher Stelle bist du vielleicht gefährdet, übereifrig zu werden, einen Tunnelblick zu bekommen, dich über andere zu stellen mit deiner Meinung? Vielleicht gibt es einen Gedanken oder eine Sache, die dir jetzt einfällt, die du vor Gott bringen kannst. Und du hast auch die Möglichkeit, das, was dich dazu beschäftigt, das, was dir jetzt einfällt, in kurze Worte zu formulieren und in einer SMS an eine Nummer zu schicken, die gleich eingeblendet wird. Dein Text wird dann abgetippt und erscheint auf der Leinwand. Und ich glaube, es ist cool, wenn wir das miteinander teilen, weil es uns hilft, wenn es anderen auch so geht wie uns. Es hilft, aus dem Schatten rauszukommen und die Sache anzugehen. Ganz am Ende vom Hohenlied der Liebe heißt es, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Also vergiss nicht, wenn du hier rausgehst, mit welcher Liebe du geliebt bist. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.